Deutschlandfunk. Der Tag.
Und da glaube ich, ist es richtig, dass die 27 Mitgliedstaaten im Übrigen seit langem sehr einig sich entschieden haben, die, wenn möglich für uns, die Wünsche Großbritanniens auch zu berücksichtigen bei unseren Entscheidungen. Deshalb trete ich dafür ein, wenn es dafür heute eine breite Mehrheit gibt, dass wir das, die Verlängerung durchaus über mehrere Monate machen können, aber nichts hinauszögern, sondern dann, wenn Großbritannien entschieden hat, auch der Austritt sofort erfolgen kann.
Angela Merkel heute bei der Regierungsbefragung im Bundestag zum Brexit. Um 18 Uhr kommen die Regierungschefs in Brüssel zusammen, um über eine Verlängerung zu beraten. Zu spät für uns, werden wir sicher morgen thematisieren. Heute schauen wir daher auf ein anderes großes Thema der deutschen Politik, Klima. Das sogenannte Klimakabinett tagt nämlich heute, um einen Fahrplan für weniger CO2-Emissionen zu erarbeiten. Und die Frage lautet, kann das was werden? Wir schauen außerdem nochmal nach Israel, wo Benjamin Netanyahus rechtes Lager die Wahlen gewonnen hat. Wie geht's da jetzt weiter? Und wir schauen auf diesen jungen Mann hier, der 1995 als 17-jähriger Nachwuchsbasketballer bei uns im Deutschlandfunk das erste Mal im Interview zu hören war.
Meine Hobbys sind Tennis, Schlafen und ja, Lesen und alle Ballsportarten eigentlich. Also mein Vater, wir haben ein eigenes Malergeschäft und da kann ich also jederzeit einsteigen, wann ich will. Und jetzt mache ich halt erstmal ein Abitur, dass ich dann später machen kann, was ich will, dann, wenn es nicht so läuft.
Tja, 26 Jahre später wissen wir, es ist ganz gut gelaufen. Im Großen und Ganzen. Nein, Quatsch, völlig untertrieben. Gestern in Dallas hat Dirk Nowitzki seinen Abschied aus der NBA bekannt gegeben und er geht als einer der besten Basketballer und einer der größten deutschen Sportler aller Zeiten. Was macht ihn so besonders? Auch darüber reden wir gleich in der Tag im Deutschlandfunk an diesem 10. April 2019. Ich bin Philipp May. Hi. Wir starten noch einmal mit der Kanzlerinnenbefragung im Bundestag, bei der sich Angela Merkel vor allem beim Thema Klimaschutz einiges anhören musste, zum Beispiel von Oliver Krischer von den Grünen.
Im Verkehrsbereich sind die Emissionen sogar gestiegen. Gerade was in den letzten 10 Jahren passiert ist, das ist eine desaströse Bilanz. Und deshalb möchte ich Sie fragen, warum beispielsweise beim letzten Energieministerrat kämpft eigentlich Deutschland an der Seite Polens gegen die Niederlande, gegen Spanien, gegen Schweden, um das Ziel 100% erneuerbare Energien 2050 zu erreichen. Dafür habe ich kein Verständnis für die Position Deutschlands.
Tja, warum eigentlich? Etwas verkürzt, weil sich so gehört, spielen wir nochmal die Antwort bzw. die Nicht-Antwort der Kanzlerin ein.
Die erneuerbaren Energien sind inzwischen unser wichtigster Energieerzeugungspfeiler. Und wenn wir mit den Grünen gemeinsam so leidenschaftlich dann auch noch den Leitungsbau voranbringen, wie wir das bei der Erstellung von Windanlagen machen, dann wird sozusagen das 2030er-Ziel noch leichter zu erreichen sein.
Also halten wir fest, der Druck beim Klimaschutz wächst und Schule schwänzen hin oder her. Der Rabatz der Fridays for Future Schüler lässt auch nicht nach. Das Bekenntnis der Regierung steht sowieso, den CO2-Ausstoß bis 2030 mehr als zu halbieren. Oder es ist doch wieder nur ein Lippenbekenntnis. Jedenfalls gibt es jetzt ein Kabinett, im Kabinett das Klimakabinett, das heute zum ersten Mal tagt. Barbara Schmidt-Matern im Hauptstadtstudio beobachtet das für uns und ist jetzt mit mir verbunden. Barbara, wer sitzt denn da alles drin in diesem Klimakabinett?
Ja, da sitzen alle drin, Philipp May, die CO2 oder im Allgemeinen treibhausgasschädliche Emissionen einsparen müssen. Also neben der Kanzlerin, die das Ganze anführt, dieses Klimakabinett, sind das die Ministerinnen, die Minister für Umwelt, Wirtschaft, Landwirtschaft, für den Verkehrsbereich ganz wichtig, für den Bereich Bauen und auch der Finanzminister Olaf Scholz ist mit am Tisch, denn Klimaschutz ist durchaus auch eine finanzpolitische Frage.
Und die sollen jetzt ausbaldowern sozusagen, wie sie das hinkriegen.
Naja, ich meine, die Gründung dieses Klimakabinetts, wo natürlich die Kritiker sagen, warum gründet ihr jetzt den nächsten Arbeitskreis, macht doch einfach eure Arbeit als Bundeskabinett. Aber diese neue Maßnahme jetzt neben den Kommissionen, die wir auch alle schon gesehen haben, beispielsweise die Kohlekommission, das ist natürlich der Versuch, diese Klimaschutzpolitik, diese Umsetzung, Erarbeitung des geplanten Klimaschutzgesetzes einfach mal konkret auf den Weg zu bringen. Denn wir erleben jetzt im Grunde ja seit Monaten, im Grunde seit Beginn, seit diese Bundesregierung aus SPD und Union im Amt ist, dass man Ziele beschreibt, nämlich dass man die eigenen Klimaschutzziele in Deutschland einhalten will. Sie haben eines schon genannt, das Ziel für 2020, 40% Emissionen einzusparen, das wird man nicht mehr erreichen. Das ist ein Eingeständnis schon gewesen. Jetzt soll es aber wenigstens möglich werden, die eigenen Klimaschutzziele bis zum Jahr 2030 einzuhalten. Und das wird eben nur gehen, wenn in den genannten Ressorts, die ich eben schon beschrieben habe, wenn da aus den Worten jetzt auch Taten werden.
Also es ist durchaus richtig, dass man wirklich sagt, okay, wir verengen jetzt wirklich den Kreis, damit einfach mal was passiert und wirklich nur noch die, mal ganz salopp formuliert, da rumkamellen, die auch wirklich was zu kamellen haben.
Naja, die Uhr läuft ganz einfach. Die Bundesregierung hat sich selber mit ihrem Koalitionsvertrag dieses Zeitbudget auferlegt, indem sie gesagt hat, wir wollen dieses Klimaschutzgesetz bis Ende dieses Jahres vorlegen. Und da muss jetzt, das Zeitfenster ist jetzt schon eng. Wir haben jetzt sind wenige Monate vor der Sommerpause. Danach passiert erst einmal wochenlang nichts im Bundestag. Und deswegen ist heute wenigstens nach der ersten Sitzung dieses Klimakabinetts herausgekommen, dass man jetzt bis Ende Mai sollen die einzelnen Ressorts ihre Vorschläge vorlegen, wie man meinetwegen im Verkehrsbereich oder im Gebäudebereich mehr CO2 einsparen könnte. Dann nimmt das Bundesumweltministerium diese Vorschläge unter die Lupe und dann soll so eine Art Gesamtkonzept entstehen. Also wie lange das dann dauert und ob es da nicht wieder zu neuen Verwerfungen kommt, da steht noch ein Fragezeichen dahinter.
So Barbara, du kümmerst dich schon lange um Klimapolitik. Das heißt, du kennst die Krux ernsthafter Klimapolitik. Sie ist eben mit der gesellschaftlichen Realität schwer in Einklang zu bringen. Wenn man es ernst meint, wird es für alle etwas unbequemer, um es mal so zu formulieren. Also auch für die Wähler. Vorsichtig formuliert und wirklich kurzfristige Gewinne für Politiker, außer natürlich einem guten Gewissen, sind auch nicht zu erwarten. Was spricht dafür, dass es diesmal tatsächlich anders läuft als sonst? Also wirklich mehr als große Worte und kleine Taten.
Es geht zum einen, glaube ich, um die Glaubwürdigkeit der Politik. Es geht darum, internationale und nationale Vereinbarungen einzuhalten. Die eigenen Klimaschutzziele habe ich schon genannt. Auf internationaler Ebene haben wir das Pariser Abkommen, das die Bundesregierung mit unterzeichnet hat. Und die Parteien, die Regierungsparteien, die jetzt am Zuge sind, die sehen natürlich mindestens seit dem vergangenen Herbst, wie zum Beispiel die Grünen, Honig saugen. Aus der Tatsache, dass das Klima, dass der Klimaschutz ein ganz wichtiges Thema über weite Teile der Gesellschaft geworden ist. Und zwar nicht nur bei den Jugendlichen, die im Rahmen von Fridays for Future freitags auf die Straße gehen, sondern insgesamt in der Öffentlichkeit. Und das wirkt. Immerhin, kann man sagen, wird inzwischen sehr viel mehr darüber gesprochen, was zu tun ist. Ich kann mich noch an Jahre erinnern, seit dem Jahr 2015 gucke ich hier auf die Klimaschutzpolitik, wo das salopp gesagt als Randthema hier im Berliner Regierungsviertel behandelt wurde. Das hat sich komplett geändert. Mhm. Das heißt, es gibt ein Problembewusstsein jetzt und ich zähle zum einen auf die öffentliche Meinung plus den Druck, den gehörigen Druck, den Fridays for Future jetzt ausüben, die Jugendlichen, die ja in aller Munde sind, die von allen Politikern gelobt werden. Und ich glaube, dass ist manchmal eben etwas länger dauert, aber dass zumindest jetzt etwas in Bewegung gekommen ist.
Was mir im Bundestag wieder mal aufgefallen ist, muss ich sagen, alle sprechen immer wieder davon, dass man CO2 bepreisen solle. Das war auch wieder von der FDP, also längst nicht mehr die Grünen. Nicht nur die Grünen haben das Thema auf der Agenda, wurde das nochmal ins Spiel gebracht. Und zwar nicht nur Industrie, sondern wirklich überall und zugleich viel stärker. Ist das zum Beispiel etwas, was kommen wird durch das Klimakabinett? Oder überhaupt kommen wird? Irgendwie ein CO2-Preis?
Also ein CO2-Preis ist eine der Maßnahmen, die seit langem schon erst nur unter Experten jetzt auch breit diskutiert wird. Das hätte den Charme, dass es einfach nachvollziehbar wäre, in dem Sinne, dass je mehr CO2 jemand verbraucht, ob das nun als Autofahrer oder als Landwirt oder als Häuslebauer ist, desto teurer wird es. Investiert oder setzt man andererseits auf grüne Technologien, muss man beim CO2-Preis natürlich entsprechend weniger oder gar nichts zahlen. Insofern wäre das eine Möglichkeit, Klimaschutz einfach auch marktwirtschaftlich, man muss auch sozialmarktwirtschaftlich zu regeln. So könnte man man das sagen? Überhaupt geht es darum, weil eben ja gefragt wurde, was spricht dafür, dass jetzt endlich mal was in die Gänge kommt? Ich glaube, es setzt sich auch in Berlin eine Erkenntnis durch, dass Klimaschutz im Grunde in alle wichtigen politischen Bereiche im Moment inzwischen hineinragt. Ob das in der Außenpolitik ist, wo wir Flüchtlingsbewegungen haben, ausgelöst durch Wetterereignisse im Zuge des Klimawandels. Ob das in der Finanzpolitik ist, wo man durch eine geschickte Subventions- oder auch Förderpolitik klimafreundliche Technologien fördern kann, beispielsweise das E-Auto. Ob das in der Landwirtschaft ist, wo man sagen kann, wir versuchen die Tierbestände zu reduzieren und dadurch zu besseren CO2-Werten zu kommen. Also jeder Bereich und übrigens auch sozialpolitisch spielt es natürlich eine wichtige Rolle. Das ist vielleicht noch, ja, mit der wichtigste Punkt, wenn wir zum Beispiel über den Verkehr sprechen oder über Gebäudedämmung, dann wird das einen sozialen Ausgleich geben müssen, wenn man da klimaschutzpolitisch vorgehen will, weil das neue Auto, das neue E-Auto, das teuer ist oder die Wohnung zu dämmen, das können sich wohlhabendere Bürger natürlich sehr viel einfacher leisten als diejenigen, die weniger im Portemonnaie haben. Also da muss die Politik mitdenken, dass das Ganze auch für den Bürger finanzierbar ist.
Barbara, du hast gerade den breiten Rückhalt der Bürger bzw. den Druck in der Bevölkerung beim Thema Klimaschutz angesprochen, den Druck von Fridays for Future. Auf der anderen Seite habe ich jetzt gestern, ich glaube bei Spiegel Online war es gelesen, die haben einfach mal durchgerechnet, was würde es dann zum Beispiel kosten, wenn CO2 bepreist wird? Was würde zum Beispiel ein Flug nach Neuseeland kosten? Und der kostet dann auf einmal nicht mehr 500, 700 Euro, sondern über 2000 Euro. Und alles wurde so durchgerichtet. Glaubst du, wenn der Preis wirklich sichtbar wird für die Menschen, dass die immer noch mit im Boot sind?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, Politik tut ja immer als erstes so richtig im Portemonnaie weh. Insofern.
Und Klimaschutz wird erstmal wehtun, wahrscheinlich.
Ja, wird finanziell sicherlich. Insofern, ich würde gar nicht von Wehtun sprechen, aber ich glaube, das Bewusstsein muss sich durchsetzen, dass natürlich die Politik die Rahmenbedingungen schafft in Form von Gesetzen und vielleicht auch einer Steuerpolitik, die klimapolitisch sinnvoll ist. Aber mittelbar wird es uns natürlich alle betreffen, als Autofahrer, als Mieter, als Hausbesitzer, als Unternehmer, als Landwirte, als Kohlebeschäftigte in der Lausitz. Und diese Erkenntnis durchzusetzen und dass das jeder für sich verinnerlicht, das wird ein, glaube ich, genauso komplizierter Prozess, wenn es erstmal an den Sommerurlaub nach Mallorca geht, dass der unbezahlbar wird. Das ist ein Prozess, der die Gesellschaft genauso herausfordert wie die Politik.
Tja, demnächst wohl Balkonien statt Ballermann. Vielen Dank, Barbara.
Gerne.
Haben wir schon über Benjamin Netanyahu gesprochen, über seine Gemeinsamkeit mit Donald Trump, über den Bedeutungsverlust des linken Lagers in Israel. Und heute deutet tatsächlich alles darauf hin, dass Netanyahu Ministerpräsident Israels bleiben kann. Zwar liegt das gemäßigte blau-weiße Bündnis von Herausforderer Benny Gantz gleich auf mit Netanyahus nationalkonservativen Likud-Block, doch insgesamt ist das rechte Lager stärker. Also habe ich mir nochmal unseren Mann in Tel Aviv in die Leitung geholt, Benjamin Hammer. Benjamin, gibt es daran noch irgendeinen Zweifel, dass Netanyahu eine neue Koalitionsregierung schmieden wird?
Ich lege mich jetzt fest und sage nein, nach allem, was wir gerade wissen, was wir im Moment wissen. Denn es sind fast alle Stimmen ausgezählt, weit über 90%. Und da ist es schon ziemlich klar, dass eben das Lager von Netanyahu auf 65 von 120 Sitzen in der Knesset kommt. Heißt, die haben eine klare Mehrheit. Und es ist ja so, alle Informationen sind da. Alle wissen die Korruptionsvorwürfe gegen Netanyahu. Alle wissen, der Mann kann angeklagt werden. Und trotzdem sagen diese kleinen rechtsnationalen bis religiösen Parteien, wir wollen mit Netanyahu zusammenarbeiten. Deshalb sehe ich persönlich jetzt gerade nicht ein Szenario, das das noch unmöglich macht.
Was ich jetzt gehört habe, das sind doch im Prinzip die gleichen Koalitionspartner, die er schon vor der Wahl hatte, die ihm auch teilweise von der Fahne gegangen sind. Warum gehen jetzt doch alle wieder zusammen?
Ja, weil sie natürlich ein großes Interesse haben, mitzumachen, weil Ministerposten winken. Einige, die sich im Grunde genommen immer wieder abgespalten haben und gesagt haben, wir schaffen das, eine starke Kraft neben Netanyahu zu werden, sind ja gescheitert. Also Ayelet Shaked, bisherige Justizministerin, Naftali Bennett, bisheriger Bildungsminister, einstige politische, ja, man kann schon sagen Ziehkinder von Netanyahu, die haben vor kurzem eine neue Partei gegründet, die Neue Rechte. Und wenn das so bleibt mit den Auszählungen, kommen nicht in die Knesset rein. Und da muss man schauen, klar, also Israel Beiteinu, die Partei, die vor allem bei russischsprachigen Einwanderern beliebt ist, von Avigdor Lieberman, dem früheren Verteidigungsminister. Klar, da gab es Riesenzoff mit Netanyahu. Lieberman hatte nämlich die Regierung schon verlassen. Ich glaube trotzdem, dass die sich zusammensetzen, weil sich an der inhaltlichen Ausrichtung dieser Regierung, dieser rechtsnationalen Regierung, nichts ändern wird.
Und jetzt hat Netanyahu, haben wir gestern kurz nur angerissen, auch angekündigt, israelisches Siedlungsgebiet im Westjordanland offiziell zu annektieren im Falle seines Wahlsiegs. Wird damit jetzt auch klar, dass die Regierung, wenn sie jetzt nochmal neu zustande kommt, noch rechter wird als die alte?
Also wenn das so käme, dann muss man davon ausgehen, klar, Netanyahu, der ja bisher sich nicht so eindeutig dafür ausgesprochen hat oder noch wichtiger, der diesen Schritt, Siedlungen im besetzten Westjordanland zu annektieren, trotz 13 Jahren Amtszeit insgesamt nicht vollzogen hat. Wir müssen aber erstmal abwarten. Also natürlich hat Netanyahu das jetzt erstmal gesagt, aber ich glaube, es sind sich alle einig, dass das ein historischer Schritt wäre. Und bei aller Liebe zwischen der US-Regierung und der israelischen Regierung, bei aller politischen Liebe zwischen Donald Trump und Netanyahu, er wird dann doch erstmal abwarten müssen und warten müssen darauf, was die US-Regierung denn davon hält. Denn die wird ja bald ihren Peace Plan vorlegen, das sagen Sie zumindest. Ich fand das ganz interessant. Ich habe gestern mir eine Anhörung des US-Außenministers vor dem US-Senat angeschaut. Da fragte ein Senator immer wieder, ja, was ist denn jetzt die Position der US-Regierung dazu, was Netanyahu da sagt, dass er Siedlungen annektieren will? Und Mike Pompeo, der redete um den heißen Brei herum, versuchte sich nicht festzulegen. Also das wird spannend, ob die US-Regierung da, wenigstens da, muss man sagen, Netanyahu mal sich da mal einschaltet und sagt, so weit würden wir dann doch nicht gehen.
Was bedeutet das alles für die Palästinenser? Was bedeutet das alles für Gaza?
Ja, es ist furchtbar kompliziert, da eine kompakte Antwort drauf zu geben. Denn dass es keinen Friedensprozess mehr gibt, dass wir davon gar nicht sprechen können. Das jetzt alles darauf zu reduzieren, dass dieser Netanyahu daran schuld ist, das ist es natürlich nicht. Es gibt die Spaltung der Palästinenser. Dass natürlich etwas dran ist an dem Argument der Israelis, ja, mit wem sollen wir denn überhaupt sprechen? Die Palästinenser entziehen sich im Moment Gesprächen mit den US-Amerikanern. Begründung, dass Trump zu sehr auf Seiten der Israelis steht. Aber klar ist natürlich, dass so eine Annektierung von Siedlungen, die, das müssen wir nochmal betonen, erstmal nur angekündigt, nicht umgesetzt ist, so einen palästinensischen Staat noch aussichtsloser bis unmöglicher machen würde. Aber mal schauen, was in diesem Peace Plan von Trump drinsteht. Stand jetzt werden die Palästinenser den von vornherein ablehnen.
So, wir haben es gerade schon kurz angesprochen, da ist ja noch dieser weiße Elefant im Raum, und zwar die Korruptionsvorwürfe. Netanyahu soll laut Staatsanwalt angeklagt werden, wegen mehrerer Delikte. Schützt ihn nicht seine Immunität?
Also, er kann laut israelischem Recht angeklagt werden, er kann aber auch weitermachen als Premierminister. Das könnte dazu führen, dass wir einen amtierenden Premierminister haben, der dann regelmäßig zum Gericht fahren muss, unter Anklage steht. Netanyahu will das machen und so ein Gerichtsverfahren könnte sich über Jahre hinziehen. Schon bemerkenswert, dass die möglichen Koalitionspartner von Netanyahu sagen, wir würden dann treu an der Seite von Netanyahu weiterhin stehen. Klar ist aber auch, der Druck auf Netanyahu würde dann doch zunehmen, weil das wäre schon eine außergewöhnliche Situation, wenn wir das auch mit anderen Ländern vergleichen. Der Druck zurückzutreten, möglicherweise auch innerhalb seines Likuds, An der Stelle müssen wir sagen, diese Anklage gibt es noch nicht, beziehungsweise er ist angeklagt unter Anhörungsvorbehalt. Ja. Also, wenn Netanyahu oder egal was passiert, er wird im Sommer mit dem Generalstaatsanwalt sprechen, angehört werden und dann wird dieser Generalstaatsanwalt entscheiden, ob er Netanyahu anklagt. Naja, und für die politischen Gegner, die heute ihre Wunden lecken von Netanyahu, vor allem auf der politischen linken Seite in Israel, ist das vielleicht, auch wenn es ein bisschen zynisch klingt, so etwas wie ein Trost, dass dieser übermächtige Netanyahu, der schon wieder gewonnen hat, möglicherweise verurteilt wird und möglicherweise auch im Gefängnis landen könnte.
Dann ist aber auf jeden Fall Schluss für ihn.
Dann ist Schluss. Wenn er verurteilt ist, wenn er verurteilt wird, ist Schluss. Aber bis dahin könnten wirklich noch Jahre vergehen.
Vielen Dank, Benjamin.
Sehr gern.
Das war ein Gänsehautabschied für einen der besten deutschen Sportler aller Zeiten gestern Nacht in Dallas. Nach dem letzten Saisonheimspiel seiner Dallas Mavericks, ein 120-109 Sieg gegen Phoenix, nahm sich Dirk Nowitzki das Mikrofon und verkündete das, was alle sowieso schon die ganze Saison über geahnt haben.
As you guys might expect, this was my last home game.
Tja, 40 Jahre ist er mittlerweile alt, 21 Jahre in der härtesten und besten Profiliga NBA hat er in den Knochen. Da darf man Adieu sagen und da darf man dann auch ein paar Tränchen in den Augen haben, so wie Dirk Nowitzki gestern. Zahlreiche andere NBA-Legenden waren dabei und Mark Cuban, der Clubbesitzer, kündigte an, Dirk Nowitzki wird eine große Statue vor der Halle bekommen.
Anyways.
Das sind die Dimensionen, über die wir reden. Und mit wir meine ich Jonas Panning aus der Sportredaktion des Deutschlandfunks. Hallo Jonas.
Hi.
Also Dirk Nowitzki ist schon das ganze Jahr, egal wo er war, wo er gespielt hat, abgefeiert worden in den Hallen, auch von den Fans der Gegner. Alle wollten ihn nochmal spielen sehen. Und jetzt dieser Abschied in Dallas. Wieso berührt dieser Dirk Nowitzki, dieses German Wunderkind, die Menschen so?
Also ich glaube, Dirk Nowitzki ist bodenständig geblieben und das berührt die Menschen so, trotz seiner wahnsinnigen Erfolge und Rekorde, die er aufgestellt hat. Er ist ja nicht nur als Sportler erfolgreich und ein echtes Aushängeschild, sondern er setzt sich auch für Schwache ein, hat mehrere Stiftungen für benachteiligte Kinder. Da spricht er aber nicht drüber. Tu Gutes und sprich drüber gilt nicht für Dirk Nowitzki. Das ist seine Form des Understatements. Er hat auch keinen Hehl daraus gemacht, dass ihm die Dimensionen von Gehältern in der NBA nicht schmecken und nicht zu seiner Welt dazugehören. Jetzt muss man sagen, gut, ich meine,
genommen hat es auch.
Dirk Nowitzki hat auch viel Geld in der NBA verdient. Da gab es mal Zahlen, in den 21 Jahren hat er angeblich fast 250 Millionen Dollar gemacht. Aber das Geld stand für ihn zum Schluss nicht mehr im Mittelpunkt. Es ging ihm um den Verein, seine Zufriedenheit in seiner neuen Heimat mit der Familie. Und deshalb hat Nowitzki zum Schluss auch auf mehr Geld verzichtet, beziehungsweise nicht verhandelt bis zum Schluss. Und das sind, glaube ich, alles Punkte, die bei seinen Fans ankommen und Gründe, weshalb er die Menschen so berührt.
Vorbilder im Sport gab es ja viele. Viele sind gefallen dann im Laufe ihrer Karriere auch als Vorbilder, sind rar geworden. Kann man hier in diesem Fall sagen, wirklich durch und durch ein richtiges klassisches Vorbild, wie man es sich eigentlich ausmalen würde.
Ja, aber also nicht sehr prominent in der Öffentlichkeit, nicht so richtig wahrnehmbar. Aber ich würde sagen, ja, ein richtiges Vorbild. Ich glaube, so wie man sich erfolgreiche und prominente Sportler wünscht, ein nahbarer Typ, der davon im Laufe seiner wahnsinnigen Karriere nichts verloren hat, immer sympathisch geblieben ist. Nowitzki hat nie rumgeprotzt, trotz der Kohle, die er verdient hat. Die vielen Fans lieben ihn dafür. Das hat man auch gestern Abend in der Halle in Dallas nochmal gesehen. Und auch der Umgang mit seinem Rücktritt. Eigentlich wollte er ja noch überlegen, im Urlaub erst die Entscheidung fällen, ob er aufhört oder noch eine Saison dranhängt. Dann war es gestern doch soweit. Die Gala, die sein Verein organisiert hat, kam offenbar überraschend für ihn. Er hatte Tränen in den Augen, du hast es gesagt. Ja. Und auch schon während des Spiels hat er die ein oder andere Träne verdrückt. Also der mit seinen 2,10 Meter Körpergröße, der ist echt auf dem Boden geblieben.
Ja. Man hat fast das Gefühl, am Ende haben die Menschen für ihn diese Entscheidung des Rücktritts getroffen. Gut, jetzt haben wir viel über das Menschliche gesprochen, was für ein toller Typ Dirk Nowitzki war. Aber auf der anderen Seite sind da natürlich auch diese nackten Zahlen. Er ist Meister geworden als der wichtigste Spieler. MVP ist er geworden. Er ist von allen Spielern, die jemals in der NBA gespielt haben, der sechstbeste Punktejäger aller Zeiten. Also es ist wirklich irre, wenn man sich die Tabelle anguckt, wer da nur vor ihm steht. Und wenn man aber diese ganzen Porträts über ihn liest, dann ist da noch mehr. Man hört Nowitzki, dieser relativ unwahrscheinliche Superstar aus der Provinz,
hat das Spiel in der NBA regelrecht verändert. Er hat aus dem Spiel, aus dem Basketballspiel in der NBA ein anderes gemacht. Wie genau?
Also dafür müssen wir jetzt ein bisschen in den Basketball einsteigen. Bevor Dirk Nowitzki in Dallas begann, haben in der Liga kräftige und athletische Spieler das Spiel dominiert. Die sogenannten Big Men, die agierten vor allem unter dem Korb. Dann kam Dirk Nowitzki.
Shaquille O'Neal, wenn ich da mal so einer.
Zum Beispiel, das war so einer.
2,15 Meter und 150 Kilo schwer.
Riesentyp.
Ja, ja, genau.
Und genau solche Spieler waren erfolgreich. Aber dann kam Dirk Nowitzki und sorgte, ja, kann man glaube ich so sagen, fast für so etwas wie für eine Revolution in der NBA. Er warf nämlich aus anderen Regionen des Feldes, zum Beispiel auch jenseits der Drei-Punkte-Linie von richtig weit weg. Und das war neu, vor allem für seine Gegenspieler, die plötzlich feststellten, hey, der wirft über mich oder zieht an mir vorbei. Mhm. Am Anfang war es sogar so, dass viele zweifelten, ob Dirk Nowitzki überhaupt in der Lage ist, in der NBA Fuß zu fassen, muss man sich mal vorstellen. Ja. Und jetzt muss man ja bilanzieren, mit seinem Spielstil hat er sogar Maßstäbe gesetzt. Er war damit richtig erfolgreich. Und hat das Spiel in der NBA wirklich nachhaltig verändert.
Ja. Also, Nowitzki, ein deutscher Junge aus der deutschen Provinz, einer der besten aller Zeiten, einer der beliebtesten Sportarten der Welt, haben wir jetzt gerade darüber geredet, einer Sportart, die eigentlich bis dato nur und ausschließlich von US-Amerikanern dominiert worden ist. Wahrscheinlich bekannter weltweit als zum Beispiel jemand wie Philipp Lahm, immerhin WM-Kapitän. Hast du das Gefühl, in Deutschland versteht man diese Dimension?
Ich glaube nicht. Und ich glaube, das liegt auch mit an der Art von Dirk Nowitzki, die ich gerade beschrieben habe. Zurückhaltend, bescheiden, ruhig. Zwar der erfolgreichste deutsche Basketballer in den USA, aber nun mal einer, der nur durch den Sport auffällt. Und die Wahrnehmung hier transportiert sich ja leider oft über das Bunte, über Schlagzeilen, eben auch über das, was sich außerhalb des Stadions oder der Halle in dem Fall abspielt. Und da hat Dirk Nowitzki nun mal wenig zu bieten, obwohl er sportlich eine beeindruckende Bilanz vorlegen kann. Ich glaube, die sich für die NBA, die sich für Nowitzki interessieren, die nehmen seinen Aufstieg und die Dimension durchaus wahr. Bei den anderen fliegt Dirk Nowitzki, glaube ich, eher unter dem Radar.
Vielen Dank, Jonas, für das Gespräch.
Gerne.
Ich hoffe, ich habe den Mund nicht zu voll genommen mit der Ankündigung, dass wir uns morgen mal wieder über den Brexit beugen werden. Jasper Barenberg, der hat nämlich den Hut auf und er entscheidet natürlich auch, was wir machen. Für Anregungen und Kritik bitte diese Adresse benutzen, dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May, vielen Dank fürs Zuhören, auch an diejenigen Hörer, die uns immer schreiben, dass sie sich mit Sportthemen schwer tun. Bis bald und tschüss.